Menschen sind lernfähige Wesen. Wir merken es. Brille ist vielleicht noch okay, aber vielleicht die virtuelle Brille muss gar nicht unbedingt sein, wenn ich daran denke, wie schön das ist, mit Hilfe meiner Fantasie zu imaginieren. Ich glaube, das ist durch keine virtuelle Brille zu toppen.
Sie hören den Podcast Humane KI, eine Reihe zu aktuellen Fragestellungen und Dilemmata rund um das Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit den Menschen. Hören Sie mehr von unseren Experten beim Kongress Humane KI. Weitere Informationen unter humane-ki.de. Diese Gesprächsreihe ist eine Produktion der Camphausen Media und dem IPKG Ottersberg. Professor Dr. Hartmut Schröder ist unter anderem Mitglied im Senat der Wirtschaft und Vorsitzender der Kommission für Gesundheit, Senior Director der European School of Governance, ordentliches Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste sowie Vizepräsident der Internationalen Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde. Er arbeitet als Geschäftsführer, Autor, Coach, Berater und Dozent in den Bereichen integrale Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement und therapeutische Kommunikation. Heute im Gespräch mit Joachim Camphausen, Geschäftsführer von Camphausen Media, einer Verlagsgruppe aus Bielefeld und der COSECA, dem eigenständigen digitalen Zweig der Verlagsgruppe. Co-moderiert von Christian Salwesen, Magister der Philosophie, Literatur und Musikwissenschaften. Er gestaltete eigene Rundfunksendungen zum Thema bewusstes Hören und arbeitet als Journalist, Buchautor und Redakteur. Er ist Herausgeber der Edition Transhuman Plus in der Camphausen Media Verlagsgruppe.
Guten Tag, mein Name ist Joachim Camphausen und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten Podcast-Gespräch. Unser Thema ist heute Medizin und Gesundheitswirtschaft. Und das Unterthema ist quasi Medizin der Zukunft. Und meine erste Frage an dich, Hartmut, geht: Was ist das grundsätzliche Dilemma in der heutigen Medizin?
Ja, ich glaube, das grundsätzliche Dilemma in der heutigen Medizin besteht darin, dass die Medizin anders als die frühere Heilkunst Teil eines Wirtschaftssystems geworden ist. Das heißt, es geht in dieser Medizin natürlich immer auch um das Wohl des Patienten, aber es geht gleichzeitig auch um das Wohl der Aktionäre, um das Wohl von Wirtschaftskonzernen. Und das geht nicht gut miteinander. Darin sehe ich eines der Hauptprobleme.
Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, welches Dilemma kommt da noch zusätzlich auf uns zu? Kannst du da mal eine Prognose wagen?
Ja, mit Prognosen ist es natürlich immer schwer. In diesem Fall sieht man ja eigentlich ganz deutlich, was gerade passiert. Und wenn sich das fortschreibt, kann man sich denken, was das Endergebnis dann sein wird. Es ist ja nicht nur das Problem, dass das medizinische System oder das Gesundheitssystem jetzt den Gesetzen des Marktes, um das mal fein auszudrücken, unterworfen wird, sondern wenn man damit beginnt, dann beginnt man damit einen Prozess, der wahrscheinlich nicht anders sein wird als in anderen Teilbereichen der Wirtschaft. Und dieser Prozess besteht darin, dass natürlich alles wachsen muss. Wir definieren uns über Wachstum, dass alles nicht nur qualitativ besser werden muss, sondern dass alles auch schneller in den Prozessen zu bewältigen ist und dass man im Grunde genommen keine Zeit lässt, um zu reflektieren, um vielleicht auch mal zur Ruhe zu kommen, sondern dass einfach alles, ich sage es jetzt nochmal so ganz salopp, auch schneller, besser, größer und natürlich profitabler werden muss. Das gilt in der Wirtschaft insgesamt. Wenn man das aber jetzt auf das Gesundheitssystem überträgt, dann kommen wir hier natürlich in riesengroße Widersprüche. Heilung verlangt nämlich insbesondere, und das wissen wir aus der traditionellen Heilkunst, manchmal auch so etwas wie Stillstand, Ruhe, Besinnung. Und das ist weitestgehend nicht kompatibel mit dem, was in diesen Teilen der Gesundheitswirtschaft gerade passiert, wovon wir hier sprechen wollen.
Ist das nachweisbar, dass die Menschen wirklich darunter leiden, unter diesem, man kann ja sagen, Stress, der da erzeugt wird, durch die Leistung, die erbracht werden muss im Sinne des Profitdenkens? Heißt das wirklich, man kann zeigen, dass die Menschen darunter krank werden sogar, noch kränker, als sie es schon sind?
Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass man das zeigen kann. Und man braucht die Menschen ja nur zu fragen. Geh heute mal in ein Krankenhaus mit Pflegenotstand, wo niemand Zeit für dich hat. Ich übertreibe das jetzt natürlich ein bisschen, aber diese Dinge hört man mehr und mehr. Und das ist, glaube ich, in so einer existenziellen Situation wie Krankheit, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir fremde Hilfe brauchen, dann ist eben manchmal auch so etwas, Giovanni Maio hat das so schön ausgedrückt, der Medizinethiker, dann ist manchmal auch Zuwendung wichtig, oder Maio hat es ja so gesagt, ohne Zuwendung ist alles andere nichts. Und ich glaube, diese Erfahrung machen gerade viele Patienten, dass man ihnen nicht mehr ausreichend zuhören kann, dass sie nicht ausreichend begleitet werden, dass aber anstelle dieser sozialen Dinge in der Medizin, die ja eine Rolle spielen, zunehmend eine Technisierung erfolgt. Und ich muss das für mich selbst auch sagen, ich empfinde diesen Prozess als sehr entfremdend. Ich spreche lieber mit einem Menschen, als dass ich jetzt in einer existenziellen Situation erstmal in einem Computersystem irgendetwas ankreuzen muss.
Mhm. Würde denn die Digitalisierung das ganze Dilemma noch verschärfen? Das heißt also, je mehr diese auch neuen Technologien, künstliche Intelligenz, Nanotechnologie, die ganzen Datenerfassungen eingesetzt werden, desto schlimmer wird es im Grunde. Also desto noch weniger Zeit ist für die Menschen da. Also die geraten noch weniger in den Fokus und verschwinden beinahe geradezu in ihrer Menschlichkeit.
Ich verstehe, was du ausdrücken möchtest, und vom Gefühl her würde ich das auch ähnlich sehen. Allerdings sollten wir da doch differenzieren. Es gibt mit Sicherheit das, was die Digitalisierung betrifft, ein gutes Potenzial, was eben kranken Menschen auch helfen kann, was bestimmte Dinge einfach leichter werden lässt, was eben ermöglicht, dass bestimmte Informationen überhaupt da sind und ohne Zweifel künstliche Intelligenz in der Chirurgie, weiß man das ja auch und praktiziert das mittlerweile auf einem wirklich guten Niveau. Bestimmte Dinge können auch sicherer und besser sein. Und das ist, glaube ich, das Schwere, dass wir in dieser Diskussion, in der wir gerade sind, dass wir nicht einseitig werden, ja, dass wir jetzt nicht nur gegen etwas sind, gegen diesen Prozess, der da gerade abläuft, sondern dass wir differenzieren können, dass wir von einem Entweder-Oder in dieses Bessere sowohl als auch gehen und eben ganz deutlich machen, es geht nicht darum, gegen technische Entwicklungen zu sein, sondern das Dilemma, was entsteht, hängt ja damit zusammen, dass eine technische Logik und eine ökonomische Logik zusammengehen und in diesem Zusammengehen entsteht das große Unheil. Wenn man technische Entwicklung vielleicht mal in das Wohl des Menschen stellen würde und dementsprechend auch genau überlegt, ja, was machen wir technisch, was machen wir technisch nicht? Ja, wo ist dann die Natur vielleicht doch besser als die Technik? Wo kann die Technik andererseits der Natur helfen? Wenn wir so an die Dinge herangehen würden, dann würde ich überhaupt keine Probleme sehen. Wenn aber im Vordergrund, und das ist eben hier ganz eindeutig der Fall, das Wirtschaftsinteresse oder nennen wir es beim Namen, das Profitinteresse, ja, steht, dann wird Technik auch immer so eingesetzt, dass sie vor allem dazu dient, schneller und besser an viel Geld zu kommen.
Wenn man jetzt so sich die, wenn man sich die Pflege anschaut, dann gibt es ja diesen Pflegenotstand, den wir überall sehen und beklagen. Könnte da KI und Pflegeroboter eine Entlastung bedeuten?
Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr komplizierte Frage, die man auch wieder mit Ja und Nein beantworten kann. Aber ich möchte die Frage eigentlich zurückgeben, ja. Wie würdest du dich fühlen als kranker Mensch, der auf Hilfe angewiesen ist, wieder diese existenzielle Situation, ja, du weißt nicht, was ist. Wie würdest du dich fühlen, wenn dann ein Pflegeroboter, der vielleicht eine nette Stimme hat, ja, der dir vielleicht sogar ein Liedchen singt, ich male das jetzt mal ein bisschen aus, der vielleicht auch gut riecht und dir das Essen bringt und der deckt dich auch zu. Wie würdest du dich fühlen, wenn du dann ein Gespräch mit dem beginnst und der kann auch reagieren? Du kannst auch bestimmte Wünsche äußern an diesen Roboter. Und der hat eben unglaubliche Kräfte. Der wird auch nicht so schnell müde. Den kannst du oft rufen. Die Frage ist wirklich, ich glaube, die kann nur jeder Mensch für sich selbst beantworten. Was würde das mit mir machen? Ja? Würde mir das jetzt reichen? Ich muss umgebettet werden, ich muss umgedreht werden, dass das ein Roboter macht? Oder brauche ich diese menschliche Wärme? Brauche ich zum Beispiel auch mal eine Hand, die mich berührt? Brauche ich eine menschliche Stimme, die vielleicht sogar mal schweigen kann? Ja, wobei das Schweigen dann aber eingebettet ist in eine Interaktion. Also ich glaube, dass wir das im Moment nicht klar beantworten können. Es wird Situationen geben, ich kann mir das durchaus vorstellen, und in Japan wird das ja anscheinend alles sehr positiv evaluiert, auch von alten Menschen, von Patienten. Ich kann mir Situationen vorstellen, wo man das einsetzen kann, ja, wo das vielleicht auch wirklich sinnvoll ist und auch als menschlich angesehen werden kann. Aber wenn es wieder um dieses Entweder-Oder geht, ja, dass eben alle menschlichen Pflegekräfte ersetzt werden sollen durch Roboter, ja, was haben wir dann für eine Welt?
Also ich habe 2 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, und ich weiß um die Problematik auch der Belastung der Pflegekräfte. Und das, was du als Alternative zum Roboter beschreibst, findet eben selten statt. Ich habe in der ganzen Zeit als Zivildienstleister, ich habe eine Ausbildung gemacht als Krankenpfleger, aber als Zivildienstleister viel Freiräume gehabt und habe mich dann mit den Patienten auch gerne zusammengesetzt und mit denen geredet. Das ist aber nicht die Realität im Krankenhaus. Damals nicht und jetzt noch viel weniger. Und wenn du mich fragst, und ich bin in einer wirklich schwierigen Situation im Krankenhaus, dann ist mir der Pfleger, der nicht kommt, oder die Schwester, die nicht kommt, wirklich unliebsamer als der Roboter, der sozusagen mir zur Seite steht und mir hilft bei den notwendigen Dingen. Dass das ergänzt werden muss durch ein gutes Wort, aber wenn die Pflegekräfte entlastet wären und tatsächlich dann mal mir die Hand reichen würden, dann wäre ich mit so einer Kombination sehr einverstanden. Aber es ist völlig klar, es fühlt sich und hört sich für mich gruselig an, wenn ich mir vorstelle, dass alleine der Pflegeroboter mir zur Seite steht und für mich da ist. Obwohl es sich andererseits gut anfühlt, wenn tatsächlich jemand da ist, den ich auch herbeirufen kann und der dann kommt und der dann nicht eine halbe Stunde später sagen würde, tut mir leid, aber es waren jetzt so viele Notfälle auf der Station, ich kann jetzt erst kommen. Das ist sozusagen das Dilemma, was ja auch die Pflegekräfte haben. Und dieses Dilemma spielt da ja auch rein in das, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Wenn man von diesem System ausgeht, dass eigentlich Profit an erster Stelle steht, und dann gibt es ja die wahrscheinlich eine Lösung ist dann, wer viel Geld hat, kann sich auch leisten, gut behandelt zu werden. Das heißt, es ist wieder so eine 2-3-Klassen Medizingesellschaft, dass die meisten sich das nicht leisten können. Die sind dann eben in einem Krankenhaus, wo alles nach Schema F abläuft oder wie auch immer. Und andere haben dann den Vorteil aufgrund ihrer Zahlungen, dass sie in irgendeiner Einrichtung sind, die sehr viel Wert liegt auf gute Behandlung, auf Zeit, auf so sieht es wahrscheinlich jetzt schon aus, nehme ich mal an.
Ja, ich glaube auch, dass das zum Teil schon so ist. Es wird ja auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder zum Thema dieses Zwei- oder sogar Drei-Klassensystem. Und durch bestimmte Technologien kann sich das durchaus noch verschärfen. Wobei wir nicht wissen, was dann letztendlich als, sagen wir mal, Luxus angesehen wird. Es könnte ja auch sein, dass Menschen mit viel Geld meinen, dass sie sich einen Roboter leisten könnten. So wie einige jetzt ja schon den Roboter zum Staubsaugen oder zum Rasenmähen haben, ist ja durchaus auch eine Art Statusfrage geworden. Und das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte der Medizin. Platon weist ja darauf hin, dass es in der antiken Medizin zwei Gruppen von Ärzten gab. Es gab die Ärzte für Sklaven und es gab die Ärzte für die, nennen wir es mal, Herrschaften, also für die freien Herren, für die freien Bürger. Und die Ärzte für die Sklaven waren meistens selber sogar Sklaven. Jetzt ist ja interessant zu schauen, wer wurde besser versorgt. In der Antike war das so, dass die Sklavenärzte die Aufgabe hatten, die Menschen so schnell wie möglich, also die kranken oder verwundeten Sklaven, wieder in Ordnung zu bringen, weil das waren ja Produktivkräfte. Die mussten gesund gemacht werden, mussten wieder leistungsfähig sein. Bei den freien Bürgern war das ein bisschen anders. Da ging man davon aus, dass Gesundung auch Zeit braucht. Dass es nicht nur darum geht, symptomatisch zu behandeln, wie bei den Sklaven, sondern dass es darauf ankommt, auch die Ursachen zu finden. Und in der Antike hatte man ja noch ein durchaus ganzheitliches Menschenbild. Ursachen konnten eben auch im Geistigen liegen, im Sozialen, im Leben des Menschen. Und so dauerte diese Art von Heilung wesentlich länger. Das heißt, der Arzt damals in der Antike für den freien Bürger war mehr oder weniger, ich würde es mal so formulieren, so etwas wie heute der Psychosomatiker auch oder der ganzheitlich orientierte Arzt. So, und jetzt finde ich es interessant, wenn ich das manchmal beobachte, auch bei Menschen, die durchaus Geld haben, auf der Grundlage dieses antiken Bildes sehen wir doch, dass auch Menschen, die sich anders leisten könnten, eigentlich in dieses Bild des Sklavenarztes gehen. Symptome sollen behandelt werden. Es soll so schnell wie möglich Besserung eintreten. Das mit der Zeit ist ein Riesenproblem. Zeit kann man sich ja nicht nehmen. Und deshalb wage ich mal jetzt einfach so als Frage auch an euch, etwas umzudrehen. Kann es nicht auch sein, dass gerade Menschen mit viel Geld diese neue Medizin haben wollen, die völlig technisiert ist, ja, wo ich auch gar nicht mehr selber verantwortlich bin für meine Gesundheit, wo alles planbar, kalkulierbar ist und vor allem technisierbar. Ich könnte mir vorstellen, und da gehen wir jetzt natürlich schon in Richtung des Transhumanismus, dass das Geld in diese Richtung gehen wird und gerade Menschen anzieht, die wiederum Geld haben. Was meint ihr dazu?
Das sehe ich auch so. Also die Vertreter dieser neuen Medizin im Sinne einer technisch hochgerüsteten Strategie, zum Beispiel der Lebensverlängerung, der gläserne Mensch ist ja ein Aspekt. Das heißt, der Mensch kann inzwischen so mit Daten, von Daten erfasst werden, dass schon bevor eine Krankheit ausbricht, gecheckt werden kann. Aha, der hat jetzt, da ist eine Tendenz zum Krebs zum Beispiel. Und die Vertreter dieser transhumanistischen Medizin, sage ich mal, die kommen ja aus den ganz, ganz reichen Umfeld. Das ist Silicon Valley, das sind die Begründer von Google und so. Träumen, oder nicht nur träumen, nein, sie wollen es natürlich auch durchsetzen, davon erstens so lange wie möglich, so gesund wie möglich zu leben mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und diese Ausrichtung ist deutlich technologisch. Also das heißt, die wollen jetzt nicht unbedingt im herkömmlichen heilerischen Sinne die Ursachen finden für irgendetwas, sondern sie wollen vor allen Dingen optimal gestaltet werden in jeder Hinsicht. Und dafür würden sie auch alles einsetzen, was da ist, an technischen Mitteln, an Geld. Ja.
Also es gibt natürlich die andere Seite. Ich habe gelesen, dass es in Amerika ungefähr 12.000 Tote jedes Jahr gibt bei nicht notwendigen Operationen, weil man natürlich gerne mal als Arzt zu einer Operation rät, wenn sie denn sehr einträglich ist, und dass dabei eben halt doch eine große Zahl von Menschen sterben. Und man hat dann nachvollzogen, wie die Menschen sozusagen versichert waren. Und 85% der Menschen waren privat versichert und haben sehr viel Geld jedes Jahr für ihre Gesundheit aufgewendet. Das heißt also, nicht unbedingt ist so eine technisch optimale Versorgung und eine optimale Versorgung durch das Medizinsystem auch Garant dafür, dass man lange und gesund am Leben bleibt.
Das ist sehr gut, dass du das mal so deutlich ansprichst, Joachim. Es geht ja eigentlich sogar noch weiter. Wir wissen alle, dass manchmal weniger auch mehr sein kann. Und in der Hinsicht gibt es in den USA seit, ich glaube, mittlerweile über 10 Jahren ja eine große Kampagne von Ärztegesellschaften. Ich glaube, fast 200 Ärztegesellschaften haben sich dieser Kampagne angeschlossen. Die heißt Choosing Wisely, klug entscheiden. Und da geht es darum, dass eben wir im Gesundheitswesen nicht nur als Problem die Unterversorgung diskutieren müssen, sondern auch die Überversorgung. Und die Überversorgung bedeutet, dass viele medizinische Eingriffe diagnostischer Art oder therapeutischer Art gar nicht notwendig sind oder vielleicht zumindest für den Betroffenen nicht sinnvoll sind. Aber in einem ökonomischen Kalkül machen sie dann doch für andere durchaus Sinn. Und das ist das, was wir am Anfang als das Problem ja auch identifiziert haben. Und da ist es jetzt so, dass wir, wenn wir über die transhumanistische Medizin sprechen, ganz deutlich auch sehen sollten, dass transhumanistische Medizin es nicht nur mit Krankheit und mit Heilung zu tun hat, sondern das Ziel der transhumanistischen Medizin ist ja die Optimierung des Menschen. Das heißt, hier werden Menschen, die durchaus gesund sind und wo auch überhaupt kein Verdacht auf eine Krankheit besteht, dennoch therapiert, um eben optimiert zu werden. Optimiert in Dingen, das kann jetzt die äußere Schönheit sein, das kann die Leistungsfähigkeit sein, das können viele verschiedene Dinge sein, die meistens auch wieder mit den Antriebskräften der Spätmoderne zu tun haben. Und darin sehe ich eben ein großes Problem. In der Geschichte hat sich Medizin oder Heilkunst immer so definiert, dass es nicht darum geht, Gott zu spielen, Dinge irgendwie grundlegend zu ändern, sondern es ging immer darum, kranken Menschen zu helfen. und nach Möglichkeit, Menschen von Krankheiten zu heilen, bei Verletzungen Menschen zu helfen. Und ich denke wirklich, der größte Bereich dieser transhumanistisch orientierten Medizin beschäftigt sich eben nicht damit, sondern er beschäftigt sich damit, eine kleine Gruppe, die das will, zu optimieren hinsichtlich äußerer Dinge, hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit. Und ich spreche es jetzt ruhig mal an, weil das ist ja dann letztendlich auch eines der entscheidenden Themen der Transhumanisten. Letztendlich geht es ja darum, den Tod zu besiegen, beziehungsweise das Leben so lang wie möglich angenehm zu gestalten. Aber letztendlich geht es wirklich darum, dass der Tod besiegt werden soll. Und ich glaube, spätestens an der Stelle muss man sich wirklich mal fragen, ist es zu Ende gedacht, ja? Was bedeutet das dann? Auch wenn es vielleicht nur wenige Menschen betrifft, die sich das leisten können, kann daraus nicht auch wieder Leid entstehen?
Hartmut, dann kommt natürlich sofort die Frage, was verstehst du unter einer verantwortungsvollen und menschlichen, mitgefühlbasierten Behandlung von Krankheiten und von kranken Menschen?
Ich glaube, da haben wir, glaube ich, alle die gleiche Vorstellung. Ja? Eine solche Behandlung hat immer mit Empathie zu tun. Das heißt, für mich in allererster Linie, dass in der Behandlung so etwas wie Resonanz entsteht. Und Resonanz ist ja nichts anderes, als dass ich jetzt vielleicht als kranker Mensch spüre, dass du als Therapeut mich spürst. Das ist ganz einfach, ja. Das ist Resonanz. Mehr muss Resonanz gar nicht sein. Und das ist aber etwas ganz, ganz Wesentliches. Wenn ich fühle, dass du mich nicht spürst, dann spüre ich mich vielleicht auch nicht mehr. Und das ist die große Chance, die wir in der humanen Medizin haben, in der humanen Pflege, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, dass wir uns gegenseitig fühlen können.
Was müsste sich aus deiner Sicht ändern, sowohl in der Haltung des Medizinsystems wie in der Haltung jedes Menschen, auch der Betroffenen, auch der zukünftig oder jetzt Kranken? Was muss sich in unserer Haltung ändern insgesamt, um eine solche Medizin, eine solche menschliche Medizin praktizieren zu können und auf und wahr und aufnehmen zu können?
Ja, ich halte es hier eigentlich genauso wie viele Denker, aber auch Ärzte in der Antike. Ihr wisst beide, die wichtigsten Aussagen im Tempel von Delphi sind relativ kurz. An erster Stelle war dort der berühmte Satz, erkenne dich selbst. Und erkenne dich selbst richtet sich natürlich an jeden einzelnen Menschen, aber auch an die Menschheit. Erkenne dich selbst bedeutet für mich, bitte weiß und berücksichtige, du bist ein Mensch, du bist kein Gott, du bist auch sterblich. Leben endet immer mit dem Tod. Ausleben entsteht aber auch immer wieder neues Leben. Also bitte erkenne dich selbst. Erkenne dich aber auch in deinem Potenzial und steh dazu, dass du dich entsprechend entwickeln kannst. Und das ist ja so dieser dritte Satz von Delphi, der nicht so bekannt ist, den man vielleicht ja so übersetzen kann mit sei, der du bist, ja, oder werde, der du bist. Da kann ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, weil der zweite Satz von Delphi, der ja auch sehr bekannt ist, spielt jetzt für ein gesundes Leben eine Rolle und andererseits auch für eine gesunde Medizin. Der heißt nämlich nichts im Übermaß. Nichts im Übermaß. Das ist so einfach und doch so schwer umzusetzen. Das ist ein Appell an natürlich die Politik, nichts im Übermaß, an die Ärzteschaft, an Therapeuten überhaupt, ja, nichts im Übermaß. Also bitte, man kann auch transhumane Dinge nicht nur denken, sondern auch Entwicklungen durchaus positiv sehen. Aber es darf nicht zu dieser Einseitigkeit kommen. Ja? Nichts im Übermaß bedeutete bei den Griechen Harmonie. Sowohl als auch das eine und das andere. Tag und Nacht ergänzen sich, ja, kalt und warm, ja. Alles muss in diesem Gleichgewicht sein. Und das hat dann auch wieder viel mit Resonanz zu tun. Und nichts im Übermaß bedeutet dann allerdings auch für mich selbst, für jeden einzelnen Menschen, dass ich mein Leben auch so einrichte, ja. Natürlich ist Genuss wichtig. Da sind wir uns, glaube ich, alle durchaus einig. Genuss ist etwas Schönes, Freude auch. Aber das Leben kann nicht nur Genuss und Freude sein. Zum Leben gehört auch Leid und manchmal auch ein vielleicht schwerer Weg. Und bisweilen gehört eben auch Krankheit dazu. Das heißt, nichts im Übermaß bedeutet letztendlich, dass so das, was einige Lebensschulen ja propagieren, dieses ewige Glück, und der Transhumanismus möchte es ja auch. Ja, der Transhumanismus ist ja nichts als ein extrem radikaler Hedonismus, ja, wo es darum geht, so viel Freude wie möglich zu haben und am besten überhaupt kein Leid mehr. Nein, es geht nicht darum, dass ein gelungenes Leben ein immer gleichbleibend glückliches Leben ist, sondern ein gelungenes Leben ist eigentlich ein zufriedenes Leben, ja, dass ich sagen kann, ja, in meinem Leben gab es das und gibt es das. Ich kann damit umgehen, ich kann diese Dinge bewältigen und aus diesem Fühlen heraus des bewältigen Könnens entsteht eine unglaubliche Kraft, die es uns dann auch ermöglicht, mal das Leid zu ertragen, was sich auch einstellen wird im Leben.
Das ist ja eine sehr grundsätzliche Frage an den Menschen, die schon seit immer, seit eh und je gestellt wurde. Die erfordert tiefe Einsicht, Weisheit und die Möglichkeit besteht immer dazu, aber es geschieht ja offensichtlich doch recht selten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu fördern durch politische Entscheidungen? Nehmen wir an, du wärst Gesundheitsminister oder hättest da irgendwie Einfluss. Du hast ja einen gewissen Einfluss bereits. Wie könnte das umgesetzt werden? Kann man das durch bestimmte Grundregeln, kann man dieses Gesundheitssystem überhaupt in irgendeiner Form noch verändern?
Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, Christian, ja. Und da bringst du mich natürlich auch ein wenig in Verlegenheit. Zunächst darf ich natürlich sagen, ich bin glücklicherweise nicht Gesundheitsminister und es besteht auch nicht die Gefahr, dass ich es irgendwann mal werde. Das ist aber eine andere Sache, sondern mir geht es eher darum, ich glaube nicht, dass man das politisch-administrativ lösen kann. Wir wissen eigentlich aus der Gesundheitsforschung, aber auch aus der historischen Erfahrung heraus, dass zwei Dinge aufs Engste zusammengehören. Und das sind Gesundheit und Bildung. Bildung ist ja ein wunderschönes Wort von Meister Eckhart eigentlich in die deutsche Sprache gebracht. Da ist das Bild drin, ja. Da ist das Bilden drin. Und heute kann man sehr genau aufzeigen, dass Menschen mit niedriger Bildung auch eine niedrigere Gesundheitskompetenz haben und damit eine höhere Mortalität, ein höheres Sterberisiko, ein höheres Risiko an bestimmten Krankheiten zu erkranken. Das heißt, wenn man Menschen zu einem gesunden Leben verhelfen möchte und sie dazu in die Lage versetzen möchte, dann muss man im Bereich der Bildung ansetzen und zwar so früh wie möglich. Ich hätte durchaus diese Vision und vielleicht versteht mich da mal ein Gesundheitsminister, warum gibt es nicht so eine Art Fach wie Gesundheitskompetenz oder Diätetik, könnte man es auch nennen im antiken Sinne, in den Schulen? Warum fängt man nicht schon im Kindergarten damit an? Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, Bildung ist das Entscheidende. Menschen mit einer guten Bildung kümmern sich um sich, kümmern sich um andere und führen ein gesundes Leben, sodass sie letztendlich auch für das Gesundheitssystem nicht so eine große Belastung sind wie diejenigen, die über unzureichende Bildung verfügen. Also Gesundheit bedeutet immer auch Bildung. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Politik, wo Gesellschaft wirklich ansetzen kann. Das ist auch nicht so schwer. Man muss es nur machen.
Ja.
Ja, das Problem sehe ich, und da schließt sich wieder der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs. Das Problem sehe ich in den Interessen. Und die Interessen, die mit besonderer Kraft vorgetragen werden können, sind die Interessen, die auf der Basis von Profitabilität sich äußern können. Wenn eine Gesundheitsbewegung Dinge propagiert, dann ist da weniger Energie, sprich Geld dahinter, wie wenn ein großes Unternehmen oder ein Konsortium von Unternehmen oder ein ganzes Gesundheitssystem die Interessen vertritt, die eigenen Interessen vertritt. Und du hast das eben gesagt, wir leben da in einem Wirtschaftssystem und ein Wirtschaftssystem basiert auf Wachstum. Und glaubst du, dass unter diesen Bedingungen, unter diesen, sagen wir mal, kapitalistischen Bedingungen, es überhaupt möglich ist, das, was du eben gefordert oder als wünschenswert dargestellt hast, wirklich zu realisieren? Oder kämpft man da gegen einen übermächtigen Feind, mag ich jetzt nicht sagen, aber Gegner?
Ja, ich glaube, wir sollten überhaupt nicht versuchen, Gegner zu identifizieren und zu kämpfen. Das wird uns nicht weiterbringen. Wir wissen aus der Geschichte doch sehr, sehr gut, dass jede Entwicklung irgendwann mal ein Ende hat. Ja? Gerade in den Bereichen, wo alles immer größer und schneller wird, ist das irgendwann ausgereizt. Ja? Das heißt, so ein System erstickt an sich selbst. Und das sehen wir ja, glaube ich, gerade. Das heißt, man muss immer noch eins drauflegen. Und diese Probleme im Gesundheitssystem mit der Finanzierbarkeit rühren ja gerade aus diesem Problem heraus. Das heißt, sie befördern es immer wieder aufs Neue. Und glücklicherweise, und ihr kennt mich beide als einen hoffnungsvollen Optimisten, glücklicherweise gibt es ja auch schon Gegenmodelle beziehungsweise Erfahrungen, dass es besser geht. Denken wir mal an Deutschland, an das gesunde Kinzigtal in Baden-Württemberg. Dort hat man das vorexerziert. Man kann mit dem gleichen Geld wirklich eine bessere Versorgung gewährleisten, ohne überall einzugreifen. Ja, das heißt, diese ganzen Top-Down-Geschichten sind gar nicht so förderlich. Ich glaube, es geht jetzt in den nächsten Jahren darum, dass wir Gegenmodelle vorleben und mit diesen Gegenmodellen überzeugen. Und dann, wenn dieses System in sich crasht, ja, und es wird crashen, genauso wie die Börse immer mal wieder crashen muss, ja, so wird auch dieses System irgendwann einen Crash erleben. Für mich fühlt sich das im Moment so an, dass das sehr bald sein kann. Ich kann das aber nicht genau wissen und da wage ich auch keine Prognose. Aber das, was wir wirklich tun können, ist eben diese Gegenmodelle aufzubauen, in der Bildung viel zu tun. Wir tragen auch durch das, was wir gerade hier zusammen machen, dazu bei. Und so die Voraussetzungen für eine Transformation zu schaffen. Es muss ja nicht immer eine Revolution sein.
Also, um nochmal zuletzt auf den Einsatz von KI und vielleicht in die Entwicklung einer humanen KI zu sprechen zu kommen. Du siehst, so habe ich dich bis jetzt verstanden, durchaus eine Möglichkeit, bestimmte Entwicklungen positiv auch für den Patienten, für den Menschen durch die KI zu gestalten.
Ja. Ganz eindeutig. Ich würde es jetzt mal so ausdrücken, für das menschliche Leben gibt es eigentlich drei Bereiche, in denen der Mensch mehr oder weniger zu Hause ist und die für sein Wohlergehen wichtig sind. Wir sollten einmal den Menschen als natürliches Wesen betrachten. Der Mensch kommt aus der Natur, ist Teil der Natur. Zum anderen, man kann das vielleicht sogar so ausdrücken, die zweite Natur des Menschen ist die Kultur. Ja, das ist fast eine zweite Natur des Menschen geworden. Wir sind eben auch kulturelle Wesen. Und drittens, da bin ich jetzt realistisch, wir sind alle, ich glaube auch ihr beide und ich gehören dazu, wir sind alle irgendwo auch schon technische Wesen. Das heißt, wir haben in uns bestimmte technische Hilfsmittel, Dinge, die uns dazu bringen, dass wir, ich glaube, wir haben alle drei eine Brille, ja, dass wir besser sehen. Das ist ja auch schon eine technische Verlängerung. Das heißt, diese drei Dinge treffen wir in jedem menschlichen Leben an. Jetzt würde ich das aber so formulieren, und das wäre ja vielleicht der Versuch, eine gewisse Harmonie in Entwicklung zu bringen. Mein erstes Prinzip wäre, so natürlich wie möglich zu leben. Wenn wir Wesen der Natur sind, sollten wir auch mit der Natur im Einklang sein und nicht uns dagegen wenden, ja? Sozusagen ausbrechen wollen. Wir sind Naturwesen, also so natürlich wie möglich leben. Wir sind von unserer zweiten Natur her Kulturwesen. Wir brauchen Kultur, wir brauchen das Miteinander, wir brauchen die Muße, wir brauchen das Schöne, das Ästhetische ist extrem wichtig für die Gesundheit von Menschen. Also würde ich auch sagen, so kulturvoll wie möglich. Mhm. Also Natur und Kultur sehr positiv. Und ich bin jetzt kein Gegner des Technischen. Ich sage jetzt nicht und keine technischen Hilfsmittel, sondern da wäre eigentlich meine Empfehlung, so technisch wie nötig, aber auch nicht mehr. Was das im Einzelnen bedeutet, das können, glaube ich, Gesellschaften nur in ihrer Entwicklung selbst entscheiden. Und da wird es nicht zu vermeiden sein, dass sie da mal über das Ziel hinausgehen, ja, dass wir zu viel dann, das ist so, dass es gar nicht mehr nötig ist, an Technik in den Mensch hineinbringen. Aber mein Optimismus sagt mir, das ist vielleicht auch nicht so schlimm, weil Menschen sind lernfähige Wesen. Wir merken es. Brille ist vielleicht noch okay, aber vielleicht die virtuelle Brille muss gar nicht unbedingt sein, wenn ich daran denke, wie schön das ist, mit Hilfe meiner Fantasie zu imaginieren. Ich glaube, das ist durch keine virtuelle Brille zu toppen.
Also mir fällt dann noch ein, sozusagen auch das Credo von Herrn Professor Schröder, die Selbstwirksamkeit zu stärken. Wenn uns das gelingt, in unserem Leben die Selbstwirksamkeit zu stärken, dann ist das sicher quasi ein Schlüssel, um die anderen Aspekte, die du gerade genannt hast, wirklich für uns selbst auch nutzbar zu machen. Sag doch noch mal was zu deinem Verständnis von Selbstwirksamkeit.
Ja, damit sprichst du den wesentlichen Punkt an. Und das ist ja in gewisser Hinsicht auch meine Hauptkritik an diese transhumanistischen Entwicklungen. Ich gehe davon aus, in meinem Menschenbild, dass zu einem gelungenen Leben so etwas gehört wie Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich brauche Selbstwirksamkeitserfahrungen, um zu spüren, dass es mich gibt, dass ich wichtig bin, dass ich was erreichen kann. Ja? Ich spreche ganz bewusst nicht vom Machen. Ja? Das wäre wieder der Einfluss der Spätmoderne, man muss alles machen, sondern ich spreche vom Gelingen. Ja? Das Gefühl, da ist mir etwas gelungen. Das ist ein Gefühl, was meine Gesundheit enorm stärkt. Selbstwirksamkeit ist gerade bei kranken Menschen wichtig, weil ich werde ja im Falle von Krankheit aus meiner Selbstwirksamkeit herausgerissen und kann vielleicht extrem jetzt bestimmte Dinge, die selbstverständlich sind, gar nicht mehr. Ich kann vielleicht nicht mehr alleine zur Toilette gehen, ich kann mir nicht mehr die Zähne putzen. Das macht ja etwas mit Menschen. So, und wenn ich da selbst in dieser existenziellen Situation lerne, durch kleine Schritte wieder Punkt für Punkt mehr Selbstwirksamkeit zu bekommen, dann ist es auch wieder ein Gefühl des Gelingens. Und das kann mir, glaube ich, keine transhumane Erfindung vermitteln, also dieses Glücksgefühl, es ist mir gelungen, ja, sondern da würde ich ja nur etwas nehmen oder etwas mit mir machen lassen Und dann bedanke ich mich bei dem, der vielleicht den Eingriff gemacht hat. Und das ist es. Ich glaube, dass wir, da gehe ich natürlich auch von mir selbst aus, und das muss jeder mit sich selbst auch ausmachen, ich glaube, dass ein sinnerfülltes Leben vor allem darin besteht, wenn ich spüre, dass ich selbstwirksam sein kann und wenn ich spüre, in meinem Leben und für mein Leben bin ich der Experte. Und ich gehe zu einem Arzt als einen Experten für bestimmte Gesundheit, für bestimmte Dinge im Kontext von Krankheit. Ich bin aber der Experte für mich und mein Leben. Und das kann mir und soll bitte niemand mehr abnehmen.
Ein Punkt könnte man noch stärker herausarbeiten. Das ist eben, was zum Beispiel der bekannte Historiker Yuval Harari immer wieder sagt, auch jetzt, dass die Gefahr ist sozusagen, dass die künstliche Intelligenz und die ganzen Datenerfassung und so weiter dazu führen, dass wir uns selber nicht mehr so gut kennen. Wir glauben nur, wir kennen uns, dass aber die Google und Co. bereits viel mehr über uns wissen als wir selbst. Und das führt dazu, dass wir die Autorität wieder nach außen abgeben, die wir vorher im Humanismus selbstverständlich in uns selbst gesehen haben. Ich weiß, wer ich bin, oder zumindest suche ich mein Wesen herauszufinden, aber ich bin derjenige, der das nur entscheiden kann. Das wird jetzt in Frage gestellt. Und da sagt Harari, und das finde ich so spannend, er sieht als einzige wirkliche Möglichkeit, da das zu verhindern für sich selbst, die Spiritualität. Das heißt, eine Spiritualität, er ist selber, glaube ich, Zen, er macht viel Retreats, er ist ganz ein ernsthafter Meditierer, soll ich sagen. Und er schlägt das vor als die wirksame Methode, dieser Tendenz etwas entgegenzusetzen. Und ja, das ist ja auch in der Medizin wichtig, in der Gesundheit.
Auf jeden Fall, ja. Und ich bin mir bei Harari allerdings nicht immer so ganz klar, was er mit dem, was er sagt, gerade in Interviews oder in Talks im Internet, was er damit wirklich meint oder bezwecken möchte. Für mich ist es manchmal ein bisschen ambivalent. Aber vom Kern her trifft er natürlich etwas. Gerade durch diese Digitalisierung geben wir in der Tat nicht nur unsere Daten ab, sondern wir geben vielleicht sogar den Zugriff auf unser Selbst ab. Darin sehe ich eine große Gefahr. Und an der Stelle könnte man jetzt sagen, und so könnten wir dann unser Gespräch beenden, die Sache ist gelaufen, da kann keiner mehr was tun. Ja, das ist alles fest in den Händen von bestimmten wirtschaftlich und politisch Mächtigen, die das jetzt durchziehen werden. Ich bin nicht so pessimistisch, sondern ich hatte das vorhin ja schon mal gesagt, Menschen sind lernfähig. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht eine nächste Generation geben wird, die das ganz anders sieht, ja, die vielleicht freiwillig wieder einen Verzicht üben und sagen, nein, das wollen wir doch nicht, ja. Wir wollen vielleicht so wie unsere Urgroßeltern leben. Da ist noch etwas im kollektiven Gedächtnis vielleicht übrig geblieben. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit zu denken. Aber eben als jemand, der sich jetzt auch als Optimist versteht, möchte ich diese Möglichkeit eben doch mal nennen. Wir leben ja alle, die Politik gibt uns das ja vor, in dieser Zeitenwende. Und Zeitenwende muss nicht bedeuten, dass wir damit meinen, es geht in diese schlimme Richtung, ja, in diese Dystopie, sondern Zeitenwende kann auch bedeuten, Menschen besinnen sich, Menschen, gerade die auch einen spirituellen Hintergrund haben. Menschen spüren ihre Verantwortung und Menschen ändern das, was sie vorher auch geändert haben, So etwas gab es mehrmals in der Geschichte, ja, das wäre durchaus nicht etwas Neues. Also ich glaube, in der Situation, in der wir sind, ist es ganz wichtig, gerade für diejenigen, die jetzt wie wir die Dinge beobachten und auch in diesem sowohl als auch stehen und nicht entweder oder, dass wir nicht in einen schieren Pessimismus verfallen oder noch schlimmer in eine Angst gehen, sondern dass wir bei allen Problemen, die wir identifizieren müssen, die wir benennen müssen, ja, dass wir es vielleicht ähnlich wie Martin Luther halten. Von ihm kommt ja dieser wunderbare Spruch: Selbst wenn ich weiß, dass morgen die Welt untergeht, ich werde noch heute einen Apfelbaum pflanzen. Und das sollten wir tun.
Ja, das war ein wunderschönes Schlusswort. Hartmut, vielen, vielen Dank, dass du mit uns geredet hast. Und ich glaube, das war sehr inspirierend für alle, für uns beide und sicher auch für die Zuhörer. Vielen Dank, Hartmut.
Ja, danke euch für die schönen Fragen.
Sie hörten den Podcast Humane KI, eine Produktion der Camphausen Media und dem IPKG Ottersberg. Weitere Informationen unter humane-ki.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.